Sie hören Das Haus am Fluss von Tanja Heidmann. Erzählt von Beate Rüsop für Saga Egmont 2015. Es heißt, im Norden halte der Frühling nur zögerlich Einzug. Während anderswo die Bäume von zartem Blättergrün gekrönt sind und vergissmeinnicht zwischen Tulpen und Narzissen blühen, erwacht die Natur an der Elbmündung nur langsam aus ihrem Winterschlaf. Als vertraue sie nicht recht darauf, dass die kalte Jahreszeit mit ihren Winden und eisigen Regengüssen wirklich vorbei sei. Im Sommer, so heißt es, würden die Menschen mit üppig blühenden Rosen fürs Warten belohnt. Gut möglich, dass es so war. In diesem Jahr jedenfalls zeigte sich der Frühling von Beginn an von seiner üppigen Seite, soweit sie das überhaupt beurteilen konnte. Seit ihrer Ankunft in Tidewall war ihr Interesse an der Natur erwacht, als habe es bislang genauso tief und fest geschlafen wie all das Grün, das nun entlang des Deichs gedieh. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine reine Liebe für etwas empfand. Ein ungewohntes Gefühl. Sie hatte noch nicht recht entschieden, ob sie es an sich heranlassen wollte, dieses Schwärmen und zugetane Verweilen. Eigentlich entsprach es so gar nicht ihrem Wesen. Während sie darüber nachsann, bemerkte sie plötzlich eine Bewegung zwischen den Hecken. Er war gekommen. Natürlich. Sie hatte ihn darum gebeten, und er hatte keinen Grund gehabt, ihr zu misstrauen. »Weil du denkst, ich hätte deine Lügen und dein geschicktes Schauspiel nicht durchschaut«, dachte sie. Nun rief er ihren Namen. Noch immer bereitete seine Stimme ihr einen wohligen Schauer. Auch das würde vergehen. Als er über den Gartenweg kam, huschte sie rasch zu der mächtigen Kastanie, die das gläserne Dach der Orangerie beschattete, jenem Ort, an dem sie sich ihm so unendlich nah gefühlt hatte. Bevor Zweifel an ihrer Entscheidung aufkamen und ihrem Plan womöglich einen Strich durch die Rechnung machten, verbarg sie sich hinter der Kastanie, dem besten Versteck in einem Garten voller Hecken und Büsche. Der Stamm war so dick, dass sie ihn mit den Armen nicht umfassen vermochte. Die Rinde war rau und zart zugleich, wie sie sich an ihre Wange schmiegte. Wie einfach wäre es gewesen, sich ganz dieser Empfindung hinzugeben, in Fantastereien über den Garten abzugleiten und das Unglück hinter sich zu lassen. Das durfte sie jedoch nicht. Die Wut in ihrem Bauch war eine empfindsame Flamme, die jederzeit auszugehen drohte. Wenn sie sich nicht unentwegt ermahnte, sie mit immer neuem Hass zu füttern, würde sie erlöschen. Und dann würde sie nicht mehr die notwendige Kraft aufbringen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie zwang sich, den Schutz der Kastanie aufzugeben und spähte am Stamm vorbei. Da war er. Er kam den Weg zur Orangerie entlang, aufrecht im Gang, ein Selbstvertrauen ausstrahlend, das sie nur allzu gern wie ein Porzellanfigürchen zwischen ihren Händen zerbrochen hätte. Wie erschreckend leicht war es ihr gefallen, sich auf ihn einzulassen, ihm zu erlauben, sich in ihrem Herzen einzunisten. Dafür würde er bezahlen, selbst um den Preis, dass sie daran zugrunde ging. Kapitel 1. Norddeutschland, Anfang Februar 2013. Marie setzte den Blinker und scherte zu einem Überholmanöver aus. Valentin ließ auf dem Beifahrersitz ein zufriedenes Brummen ertönen. »Na endlich! Dieser blöde LKW hat uns echt lang genug Schneematsch auf die Windschutzscheibe geschleudert.« Marie warf ihrem Sohn einen Seitenblick zu. Für einen 10-Jährigen hatte er erstaunlich lange Beine, und genau die stemmte er gerade gegen das Armaturenbrett, damit er seinen Comic gegen die Knie lehnen konnte. Seine Brille saß gefährlich tief auf der Nasenspitze, aber er war zu faul, sie hochzuschieben. »Auf den billigen Plätzen wird nicht genörgelt«, erklärte Marie. »Außerdem ist das Wetter nun wirklich nicht ideal, um einen Spurenwechsel nach dem nächsten vorzunehmen. Ich meine, muss es ausgerechnet heute wie aus allen Rohren schneien? Als wollten uns die Elemente von unserem Umzug abhalten.« »Ja, genau. Hinter dem Schiedwetter steckt ein großer Plan. Marie und Valentin Odenwald müssen um jeden Preis davon abgehalten werden, norddeutschen Boden zu betreten, sonst brechen alle Dämme.« Valentin kicherte. »Schiedwetter war schon mal ordentlich norddeutsch. Nur die Dämme heißen Deiche. Bei mir heißen die Schafshügel«, sagte Valentin, wobei ihm anzuhören war, dass er bereits das Interesse am Thema verlor. Pfeifend blätterte er in seinem Comic und überließ seine Mutter ihren Gedanken. Dabei wäre Marie äußerst dankbar für ein wenig Ablenkung gewesen. Nun kehrten sie zurück, ihre Grübeleien, ob sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen hatte. »An unserem Umzugstag scheint bestimmt die Sonne. Selbst im Februar«, hatte Marie sich gut zugeredet, als sie vor 4 Wochen ihr FAZ-Abo kündigte und anfing, Geschirr in Zeitungspapier einzuwickeln. Das Bild von einem freundlichen, weiten Himmel mit ein paar Möwen war eine gute Motivation, wenn man von der Mitte Deutschlands an seinen nördlichen Rand zog. Nach Tiedewall, einem kleinen Dorf hinterm Deich an der Elbmündung in Schleswig-Holstein. Der Norden galt zwar als rau, aber im Umkreis des Meeres fror es nicht so oft, oder? Versicherte Marie sich, während sie die Wollpullis und Fließjacken zuoberst in die Kleiderkisten packte. Und selbst wenn es dort genauso eisig sein sollte wie in der Stadt, glich der Anblick von Wasser und weitem Land dieses Manko bestimmt aus. In den darauffolgenden Wochen blieb die Frostluft unverdrossen ein treuer Begleiter, und am Tag ihrer Abreise fielen frische Flocken auf die vom Straßendreck grau gesprenkelten Schneeberge, die nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Bürgersteige versperrten. Als Marie an diesem frühen Morgen in den Skoda stieg, wickelte ihre Mutter Renate sich fester in ihre Strickjacke. Dabei gehörte die inzwischen 60-Jährige zu jenen Frauen, die seit den Wechseljahren selbst bei Minustemperaturen barfuß in Birkenstocktretern herumlaufen. Dass Renate fror, gab Marie mehr zu denken als der ellenlange Verkehrsbericht über Staus und Unfälle wegen über